Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Dann haben alle Klopapier gekauft und ich habe geschrieben, Mensch Leute, kauft lieber Parmesan. Das ist eine gute Anlage in dieser schweren Zeit.
Mein heutiger Gesprächspartner lernte das Kochhandwerk bei Sternekoch Albert Bullay in Ravensburg. Seit 1995 schreibt Stefan Paul zuerst angestellt, dann als freier Journalist mit Leidenschaft und vielfach kulinarisch übers Kochen, Essen und Reisen. Er sagt selbst von sich, Kochen ist meine Leidenschaft. Wie er zu dieser Leidenschaft gefunden hat, woher er seine Ideen bekommt, was ein gutes Rezept ausmacht und natürlich über sein neues Kochbuch Simple and Clever Cooking, darüber werde ich mich jetzt mit ihm unterhalten. Ich freue mich wahnsinnig, dass es endlich geklappt hat. Hallo, lieber Stefan.
Hallo Johannes, ich freue mich auch riesig. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Dein Motto, Kochen ist meine Leidenschaft, bietet natürlich auch ein wunderbarer Einstieg. Du sagst ja von dir selbst, Kochen ist meine Leidenschaft. Wie hast du denn diese Leidenschaft überhaupt für dich entdeckt?
Ich habe erstmal hatte ich mit dem Kochen insofern zu tun, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, in dem das Kochen fast schon romantisiert war. Also wir waren drei Kinder, es wurde am Mittagstisch besprochen, was es anderen Tags oder am Wochenende zu essen geben sollte. Selbst die Kleinsten waren angehalten, auch nach dem Essen Kritiken in ein kleines Buch zu schreiben. Wer noch nicht des Schreibens mächtig war, hat Blümchen gemalt und Sterne, eine frühe Form der Restaurantkritik im eigenen Haus. Und dann bin ich natürlich in die Schule gegangen und habe auf dem Gymnasium riesige Probleme gehabt mit der Mathematik. Mhm. Ein Schwachpunkt bei mir. Und damals hat es mir sehr viele Beine gestellt. Ich war kein schlechter Schüler. Ich war aber die ganze Gymnasialzeit immer versetzungsgefährdet, weil Mathe schlecht heißt auch Physik schlecht, heißt auch Chemie schlecht. Das war für mich ein Kampf und zwar keine schöne Zeit. Und ich bin in der 7. sitzen geblieben und in der 11. gleich nochmal. Und damals in der 11. haben meine Eltern gesagt, uns ist das jetzt scheißegal, such dir einen Job. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mir einen Job gesucht und mir war eigentlich ziemlich schnell klar, ich würde wahnsinnig gerne kochen. Mhm. Und dann habe ich mich, wie man das so mit 17 macht, weit weg vom Elternhaus beworben. Das haben mir meine Eltern Gottlob nicht durchgehen lassen. Und ich bin dann, ja, gelandet und zwar sehr gut bei Albert Bullay. Albert Bullay hatte eben das Restaurant Waldhorn in meiner Heimatstadt Ravensburg. Und das war das Schöne, das war ungefähr 300 Meter von unserer Wohnung entfernt. Eines der besten Restaurants in dieser Zeit. Albert Bullay, der Pionier der euroasiatischen Küche. Und ich habe da angefangen und habe in der ersten Woche gemerkt, das ist exakt das, was ich tun will. Und ab da war eigentlich alles ganz leicht.
Und Albert Bullay hat dich ja auch als Koch sehr geprägt, wenn ich das richtig gelesen habe. War es dann aber auch eine harte Lehrzeit, die dann trotzdem ja auch viel Freude gemacht hat, sonst wärst du ja nicht dabei geblieben.
Das ist so gewesen, dass der Albert Bullay hat uns gefördert und gefordert, wie es immer so schön heißt. Es war ein wunderbarer Mensch mit sehr viel Stil. Also Kochen war für ihn auch immer verbunden mit einer eigenen Haltung. Und das habe ich als Rüstzeug auch von ihm mitbekommen. Auch die Liebe zur französischen und auch die frühe Liebe zur japanischen Küche, die später in meinem Leben immer wieder eine Rolle gespielt hat. Aber was vor allen Dingen kam, war der Schock nach Albert Bullay. Ich habe dann meine Lehr- und Wanderjahre gemacht und dachte, so wäre Kochen. Also dieser wunderbare Rahmen, in dem alle zusammen nachdenken, wie es denn gelingen kann, den Gast glücklich zu machen. Von wegen. Ich bin dann direkt noch in diese End-80er Jahre Hardcore-Sterne-Küchen gekommen, wo es also echt testosterongebeutelte Jungmannen sich selbst bekriegten bei 60 Grad Hitze in Brusthöhe. Das war nicht schön und da merkte ich auch erstmals, dass die Wahl des Berufes die richtige ist. Ich glaube nur nicht, dass ich in der Gastronomie oder zumindest in dieser Gastronomie zu jener Zeit was geworden wäre. Und darum bin ich dann letztendlich auch andere Wege gegangen.
In Richtung Schreiben und was manche, mir war es auch nicht so bewusst, sehr wahrscheinlich auch nicht so wahrgenommen haben, du warst auch Fernsehkoch. War das jetzt bevor du angefangen hast zu schreiben oder währenddessen?
Das ist richtig. Also zwischen dem Ende meiner Karriere als offizieller Koch in Sternerestaurants und meinem Engagement bei RTL liegt noch ein kurzes Zwischenspiel von 5 Jahren, das extrem wichtig war. Ich war bei Essen und Trinken in der Versuchsküche, habe da als Praktikant angefangen und bin 5 Jahre geblieben und habe da im Grunde das gesamte Rüstzeug bekommen für das, was ich heute mache. Also ich habe da auch redaktionelle Arbeit kennengelernt, Journalismus aus der Nähe. Das war eine recht spannende Zeit. Man ließ mich nur nicht schreiben, deswegen bin ich dann da gegangen, um mein Glück als Selbstständiger zu versuchen. Und da war tatsächlich sehr früh, wann war denn das, Mensch? Ach, wann habe ich bei... Ich war jedenfalls plötzlich bei RTL und das kam so. RTL beziehungsweise die Produktionsfirma MME, so hießen die damals, die suchten den deutschen Jamie Oliver. Und da gab es ein Casting und da bin ich hin. Und die Kandidaten flogen nach und nach raus. Und am Ende blieben übrig ich und ein glatzköpfiger Junge. Und wir zwei saßen da. Und dann hieß es, also einer von euch beiden wird's. Ich hatte damals das Problem, dass ich zwar recht gut kochen und recht gut reden konnte schon, nur beides gleichzeitig war wirklich schlecht. Ich hatte dann einen eigenen Trainer, der mir eben beigebracht hat, zu reden und zu kochen gleichzeitig. Und unsere Bänder, die von dem glatzköpfigen, schlaksigen Jungen und mir, gingen an sämtliche Sender in Deutschland. Und alle Sender haben sich ausnahmslos für den schlaksigen, glatzköpfigen Jungen entschieden. Und das war Tim Melzer. Und deswegen kennen Tim und ich uns schon seit ewigen Zeiten. Unsere Wege haben uns dann ja immer wieder auch mal zusammengeführt. Und wir sind auch bis heute einander lose freundschaftlich verbunden. Aber tatsächlich bin ich auch heute im Rückblick extrem froh, dass ich das nicht machen musste. Da war er nämlich genau der Richtige. Und was mir geblieben ist, waren 2 Jahre im Mittagsmagazin von RTL. Immer mittwochs schlug meine Stunde im Wechsel mit Holger Stromberg übrigens. Einen Mittwoch war er dran und den anderen Mittwoch ich. Und es war eine Quälerei. Also ich war damals vor der Kamera wirklich noch nicht richtig gut und wir haben da irgendwie mit 2 Leuten gedreht. Das Team bestand wirklich aus 2 Leuten. Und ich habe geackert und geputzt und auch noch gespült und alles herangeschafft. Es war eine Quälerei. Und am schlimmsten war immer die Verabschiedung. Da musste ich immer in die Kamera gucken und sagen, das Rezept finden Sie wie immer auf rtl.de. Kochen Sie es gut. Und dazu habe ich so gelacht, so lachen. Und das sagt meine Frau heute noch, wenn wir uns streiten und ich lache, sagt sie, dein RTL-Lachen, das kannst du dir sparen.
Und da hast du dann auch, wie du gerade ja schön gesagt hast, relativ schnell gemerkt, das ist es dann doch nicht und bist dann zu deiner zweiten Leidenschaft, dem Schreiben, gekommen, nachdem du bei Essen und Trinken nicht schreiben durstest. Aber zuerst waren es ja nicht unbedingt klassische Kochbücher. Ich habe dich zum ersten Mal wahrgenommen mit Monsieur der Hummer und ich. Ist das auch dein erstes Buch gewesen?
Ja, genau.
Ja, ne? Ich fand das total spannend, diese Geschichten zu lesen, garniert dann auch noch mit passenden Rezepten. Das sind ja alles Geschichten vom und übers Kochen. Sind das denn auch Geschichten, die du selbst erlebt hast?
Also mein erstes Buch, Monsieur der Hummer und ich, war schon, sagen wir mal, sehr stark biografisch gefärbt. So macht man das, wenn man als Literat anfängt, vielleicht auch. Ich habe erstmal vom eigenen Leben erzählt. Natürlich gibt es da Kunstfiguren, natürlich gibt es literarische Überhöhungen in Monsieur. Tatsächlich war das aber doch, also wer heute lesen will, was ich in den Jahren von 1988 bis 95 erlebt habe, der ist mit diesem kleinen Erzählband aus dem Mayrisch Verlag sehr gut beraten. Das Buch hat tatsächlich sehr viel für mich verändert, weil nach dem Fortgang von Essen und Trinken hat sich lange auch niemand für mich interessiert. Ich habe also bis auf die kleine Turnerei bei RTL habe ich im Grunde 10 Jahre Foodstyling gemacht. Für Firmen, für Verpackungen, für Werbung, für Kampagnen. Ich habe natürlich immer auch für Food-Magazine gearbeitet und Rezeptstrecken gemacht. Das war, was ich gemacht habe. Und dieser Break kam mit Monsieur der Hummer und ich. Das ist 2009 erschienen. Und da riefen plötzlich Redaktionen an und sagten, könnten Sie über Essen schreiben und zwar so, wie Sie es in Ihrem Buch machen? Und das war so ein bisschen mein kleiner Durchbruch in diesen Seiteneinstieg in den Food-Journalismus, der immer stärker geworden ist und heute einen Großteil meiner Arbeit tatsächlich ausmacht.
Ja, auch ne, Effilé, der schnelle Teller, der ja von dir geprägt ist und andere, die dann da ja auch gefolgt sind. Ne?
Ja, also das war sehr schön, dieser Start. Meine erste Reportage hatte ich tatsächlich für das Penthouse-Magazin. Danke an Peter Praschel an dieser Stelle nochmal. Der hat mich Wellnessangebote vom Meridian Spa testen lassen. Das war mein erster Artikel.
Das ist natürlich schon was. Fürs Penthouse-Magazin in Le Meridian Hotels absteigen und Spa-Angebote testen. Herrlich. Genau. Aber zu den Rezepten mal nochmal zurückzukommen. Wie viel Arbeit steckt denn da überhaupt drin, wenn du so ein Rezept entwickelst, egal ob für ein Magazin oder auch für eins deiner Kochbücher?
Das ist im Grunde ganz leicht. Ich habe einen Trick. Ich stehe sehr früh auf, was nicht unbedingt daran liegt, dass ich das gerne mache, sondern meine Frau muss so früh zur Arbeit. Und dann bin ich eben auch schon wach. Und das Tolle daran ist, ich bin Morgenmensch. Ich bin morgens total toll. Ich springe dann also nur in so Behelfsklamotte, mache mir einen Kaffee und gehe sofort an den Rechner. Und ich denke hungrig über Essen nach. Oh, und das hilft. Und also die Kreation, der kreative Akt, irgendwie sich ein Rezept auszudenken, der ist im Grunde sehr einfach, weil er sehr lustvoll ist und aus diesem Hunger geboren. Dann geht es ins Studio und dort koche ich das Rezept und mache mir nebenher Notizen. Früher war das anders. Früher bei Essen und Trinken, da war noch Geld da und da gab es tatsächlich auch diesen Zwischenschritt, dass man das erstmal entwickelt hat. Dann hat man es im Studio fotografiert und dann wurde es nochmal nachgekocht von einer außenstehenden Person. Das bezahlt einem heute niemand mehr. Das heißt, ich denke mir das Gericht aus und ich koche das im Studio fürs Foto und da muss es im Grunde schon sitzen. Und das ist, was ich auch immer den FoodstylistInnen sage, die sich jetzt für diesen Beruf interessieren. Wenn ihr noch nachdenken müsst darüber, was ihr kocht und wie ihr es kocht, dann wird's sehr, sehr schwierig und eng. Und die Hauptarbeit passiert also tatsächlich im Studio. Das ist dann Heavy Metal, weil einmal musst du das Ding kochen. Du musst nebenher Notizen machen, alles abwiegen, damit keine Fehler entstehen. Du schreibst also nebenher mit, dann richtest du an, machst das Foodstyling, besprichst dich mit Fotografin oder eben Prop-Stylistin und dann entsteht das Bild und dann fahre ich nach Hause und schreibe das. Mhm. Das ist der Weg.
Wie viele Rezepte hast du denn jetzt schon in deiner Karriere entwickelt? Weißt du das überhaupt?
Ich habe eine dumpfe Idee. Also die Bücher könnte man ja mal zusammenzählen. Es sind, glaube ich, 12 mittlerweile. Die Auftragsarbeiten nicht mitgerechnet. Für Tim Melzer zum Beispiel habe ich 2 Bücher als Autor dann auch später betreut, um geguckt, dass die Rezepte funktionieren und die Reportagen sich gut lesen. Das war meine Aufgabe da. Wir haben mal ein Jahr lang mitgezählt und zwar in Vorbereitung auf mein Standardwerk Kochen, das vor 2 Jahren erschienen ist. Und da haben wir mal gezählt, wie viele Rezepte ich in dem Jahr entwickelt habe, neben der Arbeit an Kochen. Und es waren über 300. Ich glaube, dass sehr viele Leute an vielen Stellen nach Stefan Paul kochen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein, wo überall Stefan Paul auch drin steckt.
Also fast jeden Tag ein Rezept.
Genau.
Wahnsinn. Was braucht ein gutes Rezept? Was ist die geheime Zutat?
Grundsätzlich erfinden wir Rezeptautorinnen das Rezept ganz selten ganz neu. Also es baut alles aufeinander auf. Und was vielleicht ein Stefan-Paul-Rezept ausmacht oder was mein Anspruch auch an mich selber ist, ich möchte Rezepte schaffen, die den Menschen Lust machen, das erstmal nachzukochen, die das dann eigentlich barrierefrei, ohne jeden weiteren Kenntnisstand auch hinbekommen. Und bei mir gibt's immer irgendeinen Schlenker in der Würzung oder in der Zubereitung. Irgendwo steckt eine kleine Überraschung. Und das ist ganz besonders der Erfolg meiner freisten Arbeiten. Und das sind tatsächlich die schnellen Teller für Effilé. Da habe ich wirklich jede Freiheit. Vijay Sapre, der Herausgeber und Chefredakteur, sagt immer, macht mal, das hört sich alles super an, macht mal. Und das ist raffiniert, weil das ist einerseits total lässig, andererseits macht es natürlich auch Druck, denn jetzt muss es richtig gut werden.
Aber da hilft dir ja sehr wahrscheinlich auch genau das, was du zu Beginn ja auch gesagt hast, einfach die harte Schule, in der du gefordert und ja als Koch geformt worden bist, um einfach da auch bestimmte Dinge zu experimentieren und auszuprobieren, zu kombinieren. Ja?
Absolut. Also ich liebe auch, und ich habe auch immer das Ohr an der Zeit. Also ich will wissen, was interessiert und begeistert die Leute im Moment. Und das fließt ganz natürlich in meine Arbeit ein. Also es gibt so Phasen, wo Dinge populär werden. Ich versuche das immer möglichst früh zu erkennen. Und eine Zeit lang habe ich in meinen Kochbüchern extrem trendig und zeitgeistig vorausschauend gearbeitet, etwa mit Auf die Hand, was dann Streetfood-Klassiker wurde, weil wir halt 2013 die ersten waren, die überhaupt die Streetfood-Bewegung in Deutschland wahrgenommen haben. Das Gleiche ist mir auch nochmal mit Japan passiert und mit Open Air, meinem Camping-Kochbuch, war ich auch der Zeit voraus. Jetzt sind die ganzen Camping-Kochbücher am Markt, meins Gott sei Dank auch noch, und sowas freut mich. Und so geht's auch im Kleinen. Also jedes Rezept, ich versuche immer in der Rezeptentwicklung Zeitgeist aufzuspüren, und ich gucke jeden Abend, wenn es mein Zeitplan zulässt, schalte ich die Glotze ein und gucke das perfekte Dinner. Ich koche dabei, ich habe mir extra fürs perfekte Dinner einen kleinen Fernseher in die Küche geholt. Und auf dem gucke ich jeden Abend das perfekte Dinner seit 12 oder 15 Jahren, seit es diese Sendung gibt. Warum? Weil die so besonders gut ist? Ja, aber auch, weil ich dort sehe, was ist denn für meine LeserInnen das perfekte Dinner? Ich will denen ja Kochbücher verkaufen. Also gucke ich genau hin, was ist für die das perfekte Dinner? Und da gibt es Phasen. Es gab zum Beispiel dann mal die Parfait-Phase. Also jede Woche hat irgendjemand ein Parfait gemacht, was ja wirklich der älteste Hut der Welt ist und auch nicht besonders lecker, finde ich. Und haben die aber alle gemacht. Dann kam Wasabi auf. Wasabi aus der Tube. Und man dachte, Leute, also das haben wir ja nun schon echt ewig. Im Moment machen alle an alles Miso. So, und das beobachte ich an diesem Abendsendung um 19 Uhr. Gucke ich mir an, wie weit sind sie? Was kann ich machen? Und was wünschen sie sich vielleicht auch? Das Einzige, wo ich aussteige, und das ist ein sehr männlich besetztes Feld, sehr viele männliche Teilnehmer machen jetzt Sous-Vide. Also es kommt auch in den Privatküchen alles mit 2 Jahren Verspätung an, wird dann aber exzessiv auch durchexerziert.
Warum hast du denn noch nicht beim perfekten Dinner selbst mitgekocht, wenn du da so ein Fan bist?
Ich glaube, weil ich nicht in Frage komme. Also es gibt ja zum Beispiel das perfekte Promi-Dinner. Also ich bin kein Promi, ich bin aber auch kein Laienkoch. Also ich fände das sehr ungerecht. Und dann gibt es ja diese Mischform. Da gibt es immer das perfekte Dinner, wo ein geheimer Koch so tut, als wäre er auch ein Laie. Das wäre eine Aufgabe, die mich durchaus mal reizen würde. Aber ich habe auch kein Restaurant. Also das ist dann, ich passe da nirgends rein. Und das ist vielleicht auch gut so. Ich freue mich als stiller Zaungast dieser immerwährenden Serie.
Als stiller Topfgucker.
Ja, genau.
Wenn du jetzt diese ganzen Inspirationen sammelst, du bist ja auch sehr viel unterwegs, reist gerne, da sammelst du, denke ich, auch dann Originalrezepte und Eindrücke in Restaurants, aber auch vielleicht in privaten Küchen, wo du die Möglichkeit hast. Wie verpackst du das dann letzten Endes zu einem Buch zusammen? Du spürst einen Trend auf und versuchst dann daraus ein Konzept zu entwickeln?
Ja, und es ist aber nicht so, dass ich nur nach Trend gehe, beziehungsweise seit vielen Jahren interessiert mich das auch nicht mehr. Ich komme jetzt in so eine neue Phase, wo ich eigentlich echt Lust habe, ein bisschen was zu erklären. Und daraus, aus diesem Geist, ist dann auch Kochen als Standardwerk entstanden. Die 2 Japan-Bücher, die wirklich sich mit meiner Japan-Leidenschaft beschäftigen und mit denen es gelungen ist, Leute zur japanischen Küche zu bringen, was vorher von vielen nur von außen betrachtet wurde. Solche Sachen machen mir Freude. Die Trends sind aber dennoch natürlich da. Ich glaube, dass Corona da sehr viel verändert hat. Wir werden nicht mehr so viel über Trends reden in den nächsten Jahren, sondern es geht eher darum, Strömungen, Techniken, Würzungen, Saisonalität, Regionalität, all diese Themen werden immer stärker gespielt werden. Und grundsätzlich beobachte ich, dass es total zurückgeht. Ich bin immer wieder erstaunt, was die Leute online, die Foodies noch online zaubern in ihren Küchen, wo die Leute, die das professionell machen, immer weiter zurückdrehen. Also es geht, es Minimalismus, Reduktion, mit wenigen Dingen viel erreichen, Fokus on Geschmack, das ist so wichtig geworden. Und ich glaube, das ist die Strömung, an der wir weiterarbeiten können und die einfach auch wahnsinnig viel Freude macht.
Das spiegelt sich ja auch so ein bisschen in deinem neuesten Buch wieder. Bevor wir darüber sprechen, würde ich mal sagen, es ist sonst ziemlich trocken, wenn wir keinen Wein trinken. Es gibt ja wieder einen Wein im Genusstalk. Heute, ich habe zu einem etwas besonderen Wein, würde ich jetzt mal sagen, gegriffen. Du bist ja auch so ein bisschen Portugal-Fan, wenn ich das so wahrgenommen habe. Ja. Bist schon sehr häufig dort gewesen und auch quer durchs Land gereist. Das verbindet uns. Ich bin auch ein Portugal-Fan und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich greife mal zu einem typisch deutschen Wein, einem Riesling, der als Verde, als Vinho Verde daherkommt. Das ist der Riesling Verde von der Eva Fricke aus dem Rheingau. Wie schon erwähnt, ist es ein Hommage, so schreibt sie auch, die Eva Fricke, an den Vinho Verde aus Portugal. Übersetzt ist das ja der grüne Wein, der ist leicht musierend, kommt aus dem Minho im Norden Portugals an der Grenze zu Spanien und ist im Grunde, teilweise ja auch ähnlich mit so manchem Riesling. Frisch, Säure ist natürlich auch vorhanden und im Normalfall auch etwas leichter. Also ideal, ja, heute nicht das passende Wetter, aber vielleicht kommt der Sommer ja nochmal. Ideal für Sommer, Terrasse und auch, wenn man einen Strand vor der Haustür hat, auch für den Strand. Und das Spannende an Eva Fricke ist auch, sie arbeitet komplett ökologisch, beschreibt ihren Stil minimalistisch, puristisch und versucht immer das Maximum aus den Trauben rauszuholen. Es war natürlich für sie jetzt auch durch die Pandemiezeit keine einfache Zeit. Sie hatte da auch schon Phasen, wo sie gedacht hat, oh, ich lasse das Ganze. Dann Ende 2020 sind 3 ihrer Rieslinge mit 100 Punkten von Parker und anderen ausgezeichnet worden und das hat ihr auch wieder so einen richtigen Schub gegeben. Einerseits natürlich klar vom Absatz, aber auch denke ich einfach, dass sie dann sieht, das, was ich mit Leidenschaft tue, zahlt sich auch tatsächlich aus. Ja, dann würde ich mal sagen, zum Wohl, Stefan. Johannes,
zum Wohl.
Lass dir schmecken. Ja.
Es ist Zeit für ein Geständnis. Ich habe vorhin schon probiert und habe mich schon vor der Sendung bei Johannes sehr bedankt für diesen Wein, den er mir für die Sendung zugeschickt hat. Ich finde den grandios. Diese Samtigkeit, diese Frucht, diese Cremigkeit, dann kommt da aber eine Säure, die ist aber erfrischend. Alles ist im Lot. Ich finde es ganz toll und ich sag mal, wir trinken uns damit den Regentag extrem schön.
Das denke ich mir auch. Ich habe ihn natürlich, also ich habe ihn ja schon vorher gehabt, aber ich habe ihn auch probiert. Da komme ich auch nachher nochmal dazu, weil ich auch schon mal probiert habe, wie er zu ein, zwei Gerichten aus deinem Kochbuch passt.
Das ist ja toll. Wow.
Ja. Genau, Käse haben wir heute separat ausgewählt, weil wir ja auch schlecht bei diesen Temperaturen Käse quer durch Deutschland schicken kann. Von daher, ich habe mir ein bisschen Gruyère genommen. Ich weiß nicht, hast du auch ein Stückchen Käse dabei?
Ich habe sogar 3 Stückchen Käse dabei. Also ich habe, und zwar bin ich zurzeit auf Pecorino. Und ich wusste, da kommt was Weißes, Frisches. Und ich habe mir 3 Pecorino besorgt, 2, einen alten, einen ganz jungen und dann habe ich mir auf dem Isemarkt Freitag noch einen Schafskäse von Jamai Leibspeis geholt, Thomas Breckle, ein Affineur aus dem Allgäu, meiner alten Heimat, also Oberschwaben, Bodensee, da bin ich ja groß geworden. Und das sind 3 sehr unterschiedliche Käse, die eben zusammenhängen, dass sie aus Schafsmilch gemacht sind. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß schon, welcher nicht dazu schmeckt, aber ich glaube, der Junge und der Jamai gehen wahnsinnig gut damit. Und dein Gruyère ist absolut perfekt.
Ja, ich habe es gerade probiert. Also sehr schön, bindet sich da auch wunderbar ein, nimmt dann so ein bisschen zuerst mal auch nochmal die Säure weg, der Gruyère, aber das passt ja wunderbar. Isemarkt ist ja ein toller Markt in Hamburg. Bist du denn dann auch immer auf den Märkten oder auf bestimmten Märkten in Hamburg unterwegs, um einfach zu gucken, was gibt's da gerade und sprießen dir dann dort auch schon die Ideen?
Ja, absolut. Also ich habe in der Corona-Zeit den Isemarkt, den kenne und liebe ich natürlich seit über 20 Jahren. So lange bin ich schon in Hamburg. Allerdings habe ich ihn in der Corona-Zeit nochmal neu entdeckt, weil er wurde mir da auch aus der Sorge und der Ängstlichkeit der ersten Monate, wurde das für mich die Haupteinkaufsquelle. Also ich bin dienstags und freitags immer da gewesen. Und was auch lange Zeit wegfiel, war der Stress einer Fotoproduktion. Ich war plötzlich ich war früher, war ich da um 7.30 Uhr, habe bei meinen Händlern die Sachen rausgeholt und bin ins Studio gezischt und plötzlich war Corona und ich fand mich wieder als Isemarkt-Flaneur. Ich hatte Zeit, ich habe Stände entdeckt, an denen ich jahrelang vorbeigegangen bin und das war ein schönes Erlebnis und wir kaufen also jetzt sowieso, ich kaufe wirklich nur noch die Hardware im Supermarkt und das Brot beim Bäcker und alles andere kriege ich auf dem Isemarkt. Da sind Top-Fleischer. Das ist natürlich ein Luxus. Das ist der Luxus, in der Stadt zu leben und einen so schönen Markt in der Nähe zu haben. Das ist ein Luxus, den ich sehr schätze und für den ich sehr dankbar bin.
Ist es da auch dann so, wenn Herr Paul über den Markt flaniert, dass dann auch schon die Händlerinnen und Händler sagen, hey, Stefan, ich hab da was, probier das mal unbedingt aus?
Ehrlich gesagt nicht. Das wäre sehr nicht norddeutsch. Wir Norddeutschen, ich zähle mich jetzt einfach mal nach knapp 25 Jahren dazu, zumindest bin ich eingemeindet, unsere Gefühlswelt tragen wir nicht so sehr nach außen. Man begrüßt sich freundlich, aber ich spüre zum Beispiel bei meinem Gemüsehändler, dass der immer genau weiß, was ich tue, weil er mir plötzlich auch unaufgefordert das Artischockensortiment erklärt. Das freut mich sehr, aber wir machen da nie eine große Nummer draus. Oder meine Fischfrau, Frau Kalinowski. Ich glaube, wir haben noch nie uns so richtig vorgestellt. Aber wir schätzen einander. Ich bin ein guter Kunde und sie ist eine fantastische Fischverkäuferin mit den tollsten Sachen. Sie gibt wirklich alles. Das ist toll.
Also professionelle Distanz.
Ja, genau.
Ich finde es ist herrlich, über Märkte zu flanieren, auch wenn ich irgendwo im Urlaub bin. Dein Buch ist, du hast ja schon gerade gesagt, das 12., du hast 12 geschrieben, dein 12. Kochbuch, das erscheint am 13. September, also gar nicht mehr allzu lange. Das heißt, Simple and Clever Cooking. Du schreibst ja darüber im Buch auch über die Wiederentdeckung der Küche. Also ein Satz ist direkt hängen geblieben, jeder kann kochen, das erinnert mich immer so, jeder kann singen, jeder kann kochen. Was macht dich denn da so sicher, dass jeder kochen kann?
Ich bin der festen Überzeugung, und mit diesem Buch werde ich den Beweis antreten, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder kochen kann, weil Kochen als Handwerk in seiner Basis extrem einfach ist. Und dieses Buch richtet sich an alle, die gerne kochen, an alle, die gern kochen lernen wollen oder ihre Skills verbessern. Das Buch ist hoffentlich auch besonders diesmal für eine junge Zielgruppe interessant, denn ich möchte einfach allen mal zeigen, ein gutes Produkt, Salz und eine Idee. Das ist so diese Glücksformel in diesem Buch. Damit beginnt das Buch mit 40 Gemüse, Mikrogemüse-Rezepten, wo du eigentlich kaum was machst. Und trotzdem kriegst du 40 tolle Geschmackserlebnisse hin. Und ich hoffe, wenn Menschen da einsteigen, dass sie sehen, auch wenn sie sich vielleicht vorher nicht interessiert oder nicht getraut haben, dass sie merken, Mensch, ja, ich kann das, das geht. Kochen ist Zauberei. Es ist einfach, du verwandelst mit wenigen Handgriffen, änderst du den Aggregatzustand, die Eigenschaften eines Produktes. Das ist doch auch ein großes Vergnügen. Und so nennen wir auch in diesem Buch, ich sage immer, es ist eine Anstiftung zum Kochen. Also ich will vor allen Dingen Menschen erreichen, die bisher vielleicht Manschetten hatten.
War es denn eine besondere Herausforderung, die Rezepte so simpel zu halten und trotzdem, du hast es ja auch schon gerade beschrieben, ein spannendes, geschmackvolles Gericht zu kreieren?
Überhaupt nicht. Also diese Reduktion, die, ich glaube, wenn man das beobachten würde, ich reduziere schon die ganze Zeit. Ich werde immer einfacher. Aber selbst Japan ist ja eigentlich in seinen Basics auch super easy. Ich habe Freude daran zu kochen, aber ich möchte vor allen Dingen zeigen, wie einfach und wie wenig zeitaufreibend es ist. Dahinter steckt die Idee und der Wunsch, mehr Menschen zu sensibilisieren für gute Ernährung, für gute Produkte. Ich schreibe jetzt seit über 10 Jahren als Food-Journalist für gutes Essen. Ich versuche, die Leute mit meinen Rezepten zu catchen und zu begeistern für das Kochen, für die Kulinarik, für alles, was daran hängt, auch an Politik und solchen Geschichten. Und ich habe ernüchternd festgestellt, es ändert sich nur wenig und es ändert sich nur langsam. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir, gerade wir Food-JournalistInnen, auch in den letzten Jahren, wir beten vor, Wir sagen, geh auf den Isemarkt und wir sagen, kauf das nicht und bei den Discountern ist auch nicht so ganz richtig. Und diese ganze Nummer mit Biobelehrung und Bauernhofromantik, die habe ich ja bei Kochen bereits komplett gestrichen. Und hier ist das auch kein Thema. Aus dem einfachen Grund, hier auch die Saisonalität kommt in diesem Buch nicht vor. Aus dem einfachen Grund, du kannst Leute nur kriegen, wenn sie einen Hauch kochen können, wenn sie anfangen, wenn sie überhaupt in der Lage sind zu sagen, oh, diese Tomate schmeckt ja viel besser als diese Tomate. Das geht nur, wenn du weißt, was du auch mit der Tomate machen sollst. Und das ist mein neuer Angang, dass ich die Menschen über die Praxis zu den relevanten und wichtigen Themen unserer Zeit im Zusammenhang mit Ernährung bringen möchte.
Die Einfachheit, du hast es ja jetzt in unterschiedlichen Facetten auch beschrieben, die zieht sich ja durch das gesamte Buch auch hinweg, neben Zutaten, Küchenutensilien, Vorrat, auch deine Erzählung, dass es einmal im Jahr das große Aufkochen gibt. Da merkt man ja auch, dass du einfach ja mit allen Leserinnen und Lesern einfach auch teilst, was dich da so bewegt, was dich da auch ausmacht. Und du hast es ja so schön beschrieben gerade, einfach auch darüber in eine Richtung bewegen möchtest, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, könnte man ja sagen.
Ja, also ich hoffe das ernsthaft, es klingt so riesig, aber dabei ist es einfach nur ganz klein. Wir müssen nämlich uns alle auch mal überlegen, das, was, also Essen ist ja ein zutiefst intimer Vorgang, auch jenseits vom Genuss. Wie viele Dinge lassen wir in unserem Körper? Und dieser alte Spruch, du bist, was du isst, der ist so abgedroschen, der ist aber überhaupt nicht abgedroschen. Was wir essen, bedingt, ob wir gesund sind, ob wir uns gut fühlen, ob wir glücklich sind, das ist wirklich die Basis. Und auf diese spielerische Art und Weise, die Menschen dahin zu bringen, da ein bisschen mehr drauf zu achten oder überhaupt mal mit dem Kochen anzufangen, das fände ich sehr schön. Und das war meine Bestrebung mit Kochen. Und das ist ganz besonders jetzt bei diesem Buch auch nochmal der einfachste Paul aller Zeiten, haben wir ja in der Promotion zu diesem Buch stehen. Und so ist es tatsächlich. Es macht Spaß, weil es ist zwar einfach, es ist aber auch trickreich. Es geht um Würzungen, es geht um Wumms und Bäm. Und das hat mir und auch dem Team, die haben ja immer das Vergnügen, als Erste zu probieren, viel Spaß gemacht.
Das stimmt. Die Würzung macht es tatsächlich aus und kann natürlich da auch nochmal das ein oder andere rausreißen, selbst wenn das Grundprodukt vielleicht im ersten Schritt noch nicht das Beste ist, sondern dann ne, im zweiten Schritt, man merkt, ich nehme dann halt mal eine andere Tomate, um mal zu spüren und zu schmecken, wie dann tatsächlich eine richtig gute Tomate schmeckt. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe zwei deiner Gerichte aus diesem Kochbuch aus Simple und Clever Cooking ausprobiert und du hast lustigerweise auch schon das Kapitel genannt. Es ist tatsächlich Gemüse, Salz und eine Idee, die Glücksformel. Zwei Gemüse ausgewählt, die oft eben gar keinen großen Eigengeschmack haben. Nicht die Tomate, sondern die Zucchini und den Kohlrabi. Kohlrabi hat zwar immer schon noch ein bisschen Eigengeschmack, aber auch nicht extrem stark. Und da habe ich beide zum Carpaccio verwandelt, wie im Buch auch beschrieben. Und ich fand das wirklich extrem spannend, dass, ja, mit wenigen Zutaten, es waren, glaube ich, pro Rezept 4 Zutaten ungefähr, 2 spannende Teller sind da draus geworden. Und der Stil, den du ja gerade auch beschrieben hast, dass du die Menschen auch dazu bewegen möchtest, einfach zu kochen, loszulegen. Aber trotzdem ist man sich ja manchmal auch nicht ganz so sicher, was hundertprozentig zusammenpasst, wenn man nach einem Rezept kocht. Und wir hatten keine Haselnüsse beim Kohlrabi Carpaccio, also habe ich einfach zu den Walnüssen gegriffen, die noch da waren, die kurz geröstet und dann entsprechend dünn aufgeschnitten und drüber. Und ich glaube, wir hatten auch keinen Apfelessig, da haben wir halt zu etwas anderem gegriffen, was zwar nicht so schön weiß, aber trotzdem hat das perfekt dazu gepasst. Und wie gesagt, es war wirklich extrem interessant, dass ja durch das Salzen das Ganze nicht zu salzig war, aber entsprechend auch nochmal diese Geschmacksnoten und Nuancen da auch hervorgebracht hat. Du empfiehlst im Buch ja auch, jedes Gemüse zu salzen. Was bewirkt das denn genau?
Das ist eine große Lektion in diesem Buch, ist alles kleinschnibbeln und salzen, weglegen und dann vergessen. Geht erstens mal abends sehr viel schneller und zweitens mal schon in wenigen Stunden wandeln sich die allermeisten Gemüse, ich erkläre das im Buch genauer, wandeln sich, werden weicher, behalten trotzdem eine Konsistenz. Das ist gerade bei den Zucchini sehr schön zu sehen und beim Kohlrabi. Sie bekommen eine Grundsalzigkeit, ohne dass du sie später versalzt, weil du noch gar kein Salz dran hattest. Du hast also mehrere Effekte. Du garst quasi schon ein bisschen vor. Du schaffst eine gute Geschmacksebene und das ist also wirklich einer der besten Ratschläge der letzten Jahre ist einfach viel zu salzen. Bei Kochen habe ich das auch schon für Fleisch und Fisch erklärt. Hier ist ja alles rein pflanzlich. Und was mich aber sehr freut, du bist übrigens einer der allerersten Menschen, der eben in Vorbereitung auf unser Gespräch heute überhaupt dieses Buch außerhalb des Verlages sichten konnte. Ich freue mich, dass du auch der Erste bist, der was nachgekocht hat. Und deine Frau und du, ihr habt richtig reagiert. Das ist etwas, was dieses Buch auch erzählt, dass ich dir nur Vorschläge mache. Es finden sich, und das ist eben auch so ein bisschen dieser Titel, Simple and Clever Cooking, es findet sich immer die simple Grundform, die sehr einfach ist, und dann kommen die Clever Tipps. Das heißt, du hast Varianten, du wirst geradezu aufgefordert, dir dein Carpaccio selber zusammenzusammeln. Und ich mache dir Vorschläge, was dazu passt und wie du diesen Weg gehen kannst, wie du in diese Geschmacksrichtung gehen kannst. Das mache ich in diesem Buch extrem ausführlich. Und ich hoffe eben auch, dass die Menschen dadurch lernen, zunächst mal individuell und in einem zweiten Schritt auch intuitiv zu kochen. Und zwar nicht nach dem wohlfeilen Geschmack des Autors, sondern nach ihrem eigenen Geschmack. Und das ist in wenigen Kochbüchern bisher der Fall, dass du diese Freiheit bekommst. Die Anleitung zur Freiheit im Grunde genommen. Du bekommst eine Menge Ideen. Ich habe Tricks und Hacks aus meiner Küche. Ich erkläre auch ganz oft, warum ich was mache. Ich zeige, wie so ein Teller aus einem großen Restaurant in 0, nix auch zu Hause zu machen ist. Mit ein bisschen Crunch und Knuspern, einer Cremigkeit. Die alte Nummer. Aber das wissen noch nicht genug Leute. Und so macht Kochen eben Spaß.
Das stimmt. Wenn man dann nämlich tatsächlich mitgenommen wird und eingeladen wird, dass man dann auch einfach mal ein bisschen was ausprobiert. Du hast zwar ja auch geschrieben, für zwei Personen sind immer die Mengenangaben. Manchmal ist natürlich dann auch da schon so ein bisschen Freiheit, was mache ich jetzt, wie viel dazu, ja, wie viel Haselnuss oder wie viel Walnuss. Aber das hast du ja auch gerade gesagt, je nach Gusto, je nach Laune, je nach Geschmack. Und das, ja, hat Spaß gemacht, auch das ganze Buch einfach mal so durchzublättern und zu schauen. Unterschiedliche Kapitel, wie du ja auch schon gesagt hast, gehst du ja auch nochmal ein, was braucht man denn unbedingt in der Küche an Küchenutensilien bis hin zur, ja, legendären Resteverwertung und auch kochen, alles, was in den Schränken ist. Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn bei Pauls das große Leerkochen stattfindet?
Ah, bei uns ist das jetzt nicht so ein Problem, weil ich bin natürlich geübt im Kombinieren von Dingen und mache mir da auch einen Sport draus. Also ich gucke, was ruht da im ewigen Eis des letzten halben Jahres, friere das aus und dann muss ich reagieren und muss gucken, dass ich da möglichst viele angebrochene Gewürze noch mit einarbeite. Hier kommt noch eine Packung Nudeln weg, eine halbe. Das macht einen großen Spaß und dazu fordere ich die LeserInnen des Buches auch auf, sich diesen Spaß zu gönnen. Und ja, es ist genau wie du sagst. Ich schreibe, das ist für zwei Personen. Aber nur ihr zu Hause wisst ja, wer sind die zwei Personen? Wie viel Hunger haben die eigentlich? Tatsächlich ist Simple and Clever Cooking, haben wir einmal alles anders und neu gemacht und auch Dinge gemacht, die wir uns seit Jahren verkneifen, die wir aber jetzt für richtig halten. Und dazu gehört, dass wir den LeserInnen mehr zutrauen auch einfach. Dass wir sagen, guckt mal, es ist so einfach, es kann im Prinzip nichts schief gehen. Leg mal los.
War das jetzt auch die größte Entdeckung mit Gemüse zu salzen oder hast du da noch irgendwie eine tolle Erkenntnis gewonnen aus diesem neuen Kochbuch, wo du sagst, ach, warum habe ich das eigentlich nicht schon früher so gemacht?
Das mit dem Salzen ist tatsächlich bei mir seit ein paar Jahren eine Erkenntnis, die mir spät gekommen ist. Ich habe das Robert Stolz zu verdanken, der in Plön kocht, sein Restaurant hat. Robert kenne ich schon, seit ich Lehrling im Waldhorn war. Er war nämlich auch da zu dieser Zeit. Ich habe mich dann vor Jahren mal, haben wir uns wieder getroffen, habe ich mich sehr bei ihm entschuldigt, was für ungehobelte Jungs wir damals waren. Er hat mir verziehen und wir sind seitdem auch lose befreundet. Und er ist einer der Köche, von denen ich viel lerne. Überhaupt lerne ich von vegetarischen Köchen am allermeisten. Weil in dem Moment, wo du das Fleisch weglässt, kannst du dich mal konzentrieren, noch mehr als sonst, auf Geschmack, auf Würzung, auf Konsistenzen. Denn die Gemüseküche braucht noch mal eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Dann ist sie aber auch ganz easy zu handhaben. Dazu gehört das Salzen, dazu gehört für mich aber auch, und das eben auch seit den Japan-Büchern, der Umgang mit Umami. Also das ist ein wesentlicher Baustein auch im neuen Buch. Wie kriege ich Wumms und Umami an meine Gerichte? Dazu gibt's zum Beispiel Paulsens Umami-Paste, die ist einfach mega. Die rührst du dir einmal an und dann hast du deinen Geschmacksbooster immer zur Hand und das ganz natürlich. Darauf bin ich stolz, muss ich sagen. Und wir arbeiten natürlich auch viel mit Miso. Wir erklären, wie man Sojasauce auch in der europäischen Küche einsetzt. Wir zeigen, wie du durch Vortrocknen Sachen aromatischer kriegst. Das ist einfach, was dieses Buch auch unbedingt macht, ist das Nachdenken, wie kriege ich den besten Geschmack rein? Ich sag dir, welche Kräuter und Gewürze mit welchem Gemüse besonders passen. Paul Iwitsch, vegetarischer Koch aus Wien, einer der ersten vegetarischen Sterneküche, ein echter Pionier, von dem lerne ich auch viel. Dem habe ich zum Beispiel geklaut, dass man den Kohlrabi, wenn man ihn kocht oder schmort, ein Blatt Verbene dazu gibt. Zitronenverbene. Dieser ganze Kohlrabi, der blüht plötzlich auf. Und das sind diese wunderschönen kleinen Geheimnisse, die überhaupt keiner Vorbildung bedürfen und die einfach dein Essen zu einem Ereignis machen.
Was ist denn dein Lieblingsrezept im aktuellen Buch?
Im aktuellen Buch mein Lieblingsrezept. Da gibt's da gibt's tatsächlich eine Menge. Also ich habe, es sind auch viele Paulsen-Klassiker einfach drin, die ich eh schon immer sehr gerne mochte. Ein absolutes Lieblingsrezept von mir ist der Tomaten-Pfirsich-Salat. Da werden einfach Tomaten, natürlich schön gesalzen, ne? Tomatenecken mit Pfirsichspalten auf einem Frischkäse angerichtet. Dann kommt ein Knusper drüber, was du eben gerade zur Hand hast. Pinienkerne, Nüsse, Essig, Öl, fertig. Es sieht traumhaft aus. Bisschen Basilikum drüber. Du kannst auch Rauke nehmen oder Dill. Das ist der Knaller im Sommer. Also eigentlich jetzt ist die beste Zeit dafür. Und ich glaube, wir bekommen einen schönen Herbst. Also unbedingt ausprobieren. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist meine Tagine. Ich habe eine Tagine gemacht, aber ich habe überhaupt nicht diesen Tontopf, den man dazu braucht. Also habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, wie kriege ich ein Tagine-Gemüse und Couscous hin ohne diesen Topf. Ja, und das ist natürlich auch im Buch und das gefällt mir auch sehr.
Der Tomaten-Pfirsich-Salat, der hat mich optisch auch total angesprochen. Dann habe ich mir auch schon vorgenommen, dass der ausprobiert wird. Der sah extrem lecker aus.
Danke.
Ja. Was ich aber auch spannend fand, war vom Bild her, ich gehe auch immer gerne über die Bilder an die Rezepte heran. Was mich auch total angesprochen hat, war der Hotdog, der ja kein Hotdog ist.
Genau, genau.
Ja. Und der sah aber, also im ersten Moment hat man auf den ersten Blick gar nicht gedacht, dass da eine Karotte drin steckt.
Ja, die TestleserInnen haben es auch alle nicht gesehen und also es ist ein vegetarisches Buch, wir schreiben es nicht drauf, weil wir glauben, es ist einfach mittlerweile egal. Auch eine Selbstverständlichkeit oder egal. Aber diesen Spaß habe ich mir erlaubt und ich habe Möhren und das ist nun eines der Gerichte, wo es ja auch ein bisschen zur Sache geht, aber tatsächlich ist es auch nicht besonders schwer. Du kochst dir einen würzigen Fond mit Sojasauce, mit Knoblauch, mit Kräutern und so und in diesem Fond garst du ganze geschälte Möhren mit Paprika und ein bisschen Rauchpaprika und so. Da kommt was raus, das aussieht wie ein Wienerle und auch echt mega gut schmeckt. Und tatsächlich ist es so, wenn das dann auch noch in so einem weichen Hotdogbrötchen liegt mit meiner Blitzremouladensoße und Röstzwiebeln, dann ist die Möhre fast die bessere Entscheidung, als da jetzt so ein olles Wienerle reinzulegen. Und da haben wir alle viel Spaß mit gehabt. Und gibt auch schön Sekt dazu. Winzersekt habe ich auch, schreibe ich auch im Buch, passt am besten dazu. Es ist einfach ein großer Spaß.
Wie lange hast du denn dafür gebraucht, dass du diese Möhre so hattest, wie du dir sie vorgestellt hast?
Das war tatsächlich was ich zweimal gemacht habe. Mehr sage ich nicht.
Naja, also, kochst du denn eigentlich noch gerne, auch für andere, wenn du ständig am Kochen bist?
Unbedingt, sehr gerne. Also immer fast täglich, wenn ich zu Hause bin, koche ich abends, weil da einfach die Zeit ist. Ne? Schön haben wir ja gesagt, perfektes Dinner geht los, Stefan Paul steht am Herd. Und ich liebe es, am Wochenende groß aufzukochen, also mir auch vom Isemarkt mal ein besonderes Stück Fleisch zu holen oder einen besonderen Fisch. Das mag ich sehr gerne. Und ich habe in Corona am meisten vermisst, wie wohl alle Menschen, die Freunde und für die Freunde zu kochen. Also wir haben einen sehr kulinarisch affinen Freundeskreis und laden uns immer gegenseitig zum Essen ein. Und wir haben besonders im ersten Lockdown gemerkt, dass die Zahl an Zoom-Betrinkungen dann doch endlich ist. Der Spaß, sich am Rechner samstagabends 4 Stunden lang miteinander zu betrinken.
Ja, das stimmt. Das ist aber auch ein Teil deines aktuellen Kochbuchs. Einladungen, wie gehe ich da am besten vor? Wie bereite ich da auch alles vor? Ist ja auch ein Teil des Buches.
Ja, ganz genau. Also in der Aufzählung merkt man jetzt schon, da werden ziemlich viele Felder behandelt. Allen gemein ist, und das kann ich hier verraten, ich habe in der Corona-Zeit sehr viel Zeit im Netz verbracht und mir genau gemerkt, was suchen die Leute, was fragen die Leute. Zum Beispiel war das Aufräumen der Küche war ein Riesenthema. Plötzlich, alle wollten plötzlich ihre Küchen aufräumen. Dann haben alle Klopapier gekauft und ich habe geschrieben, Mensch Leute, kauft lieber Parmesan. Das ist eine gute Anlage in dieser schweren Zeit. Und sind tatsächlich viele Fragen, die so aufgetaucht sind in den sozialen Medien, die Küche betreffend, die ich in diesem Buch herzlich gerne einfach beantworte.
Wer jetzt so kochend unterwegs ist wie du, gehst du denn auch gerne essen oder bist du dann auch ein kritischer Esser in Restaurants?
Ich gehe gerne essen und es prägt mich eine hohe Begeisterungsfähigkeit. Also ich schwelge gerne, ich gehe auch als Restaurantkritiker. Das ist natürlich so, dass ich in die Restaurants, in die ich gehe, auch als Restaurantkritiker, die sind schon gut ausgesucht. Also ich erleide selten größeren Schiffbruch. Und das freut mich natürlich sehr. Auch wenn der Verriss viel schöner zu schreiben ist und mehr Spaß beim Lesen macht, bin ich doch glücklich, dass ich mich gefunden habe als Restaurantkritiker, dem vor allem wichtig ist, meinen LeserInnen zu erzählen, was passiert eigentlich in dem Restaurant. Und das wird immer wichtiger. Also wenn du zum Beispiel irgendwie wenn du zum Beispiel in ein Restaurant gehst, das hardcore regional ist, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber dann macht es schon Sinn, dass du in der Restaurantkritik nicht nur erfährst, wie es mir geschmeckt hat, sondern vor allem, was erwartet mich da? Habe ich da Lust zu? Macht mich das neugierig? Finde ich das spannend? Und warum machen die Jungs das? Warum graben die einen Sellerie im Kühlhaus in Salz ein und lassen den da 6 Monate liegen? Und das ist mein Hauptgang? Ich denke, das ist erklärungsbedürftig und ich sehe mich in der Rolle des Chronisten auch für die Gastronomie, gerade weil ich als Koch eben auch aus der Küche komme, macht es mir Freude zu erklären, was da passiert.
Ja, weil du auch natürlich die Hintergründe durchaus ja noch technisch einfach auch besser begreifst als jeder andere.
Ja.
Ja, die letzte Frage, da sind wir schon angekommen, ist auch mittlerweile schon obligatorisch in meinem Podcast. Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus?
Ein erfüllter Tag hat für mich immer mit Essen zu tun, natürlich. Ganz klarer Fall. Ich lasse den Frühstücksteil aus, damit ich zum Mittagessen schon Hunger habe. Und ich gehe morgens gerne laufen. Das gehört für mich mittlerweile auch zu meiner Tagesroutine. Und es fehlt mir, wenn ich es nicht mache. Das mache ich super gerne. Und ich arbeite wahnsinnig gerne, ehrlich gesagt. Also ich finde große Erfüllung in meiner Arbeit. Ich sitze wahnsinnig gerne hier und schreibe und denke nach und so. Das ist, was meine Tage schön macht. Wie alle anderen Menschen freue ich mich aber auch aufs Wochenende. Vor allem auch, weil ich gemerkt habe, was mich am Wochenende so beruhigt, ist, dass diese Flut an Mails aufhört. Das ist wirklich fantastisch. Und dass man eben Zeit hat, Freunde zu treffen und auch mal länger machen kann abends. Und das ist einfach wahnsinnig schön.
Ja, vielen herzlichen Dank, Stefan. Es hat mir eine große Freude und viel Spaß auch gemacht. Einfach auch tatsächlich dich hier vielfach kulinarisch, so ist ja auch das Motto deiner Website, zu erleben und auch einfach noch ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Vielen Dank für deine Offenheit und für deine Zeit.
Danke dir, Johannes. Vielen Dank, war ein großes
Vergnügen. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.